und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Hören Sie heute den ersten von insgesamt 6 Teilen aus dem Taschenbuch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Hinweise aus dem Buch Jona. Die Geschichte von Jona ist mehr als eine Erzählung. Auf wundersame Weise ist sie mit dem Tod und der Auferstehung Jesu verbunden. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der biblischen Prophetie. Beim Hören dieser Sendung wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Vor rund 60 Jahren schrieb der holländische Bibelausleger J.N. Voorhoeve: In dem kleinen Buch Jona lesen wir immer wieder, was der Herr tat, um seinen Diener zurechtzubringen. Er warf einen Sturm aufs Meer, er bestellte einen Fisch, um Jona zu verschlingen. Alles steht ihm zur Verfügung und zur rechten Zeit gebraucht er es. Am Ende von Jona 2 heißt es: Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Das klingt, als wenn Gott hier mit einem seiner Knechte rede. Und so ist es in der Tat. Bileams Eselin steht ebenso im Dienste Gottes wie der Löwe, der den Mann Gottes aus Juda tötete, wie der große Fisch im Buche Jona und die brüllenden Löwen in der Geschichte Daniels. Auch die Tiere müssen Gott auf seinen Wink hin dienen. Einmal müssen sie schweigen, dann sprechen, einmal zerreißen, ein andermal ihre Rachen geschlossen halten und hier in Jonas Geschichte lebend verschlingen, unversehrt aufbewahren und wieder auswerfen an das Land. In diesem Zusammenhang ist bezeichnend, was ein Missionar in The Times am 19. Juli 1928 schrieb. Walfische haben, wie man allgemein weiß, einen kleinen Schlund. Doch es gibt eine Sorte mit einem großen Schlund. Ein sehr zuverlässiger Freund meines Vaters, der häufig mit zum Walfischfang ausfuhr, erzählte mir, dass er eines Tages beim Fischen über Bord fiel und von einem Walfisch verschluckt wurde. Glücklicherweise hatte man den Unfall bemerkt und konnte den Fisch harpunieren. Bekannt ist, dass ein harpunierter Fisch alles wiedergibt, was in seinem Magen ist. Und so kam der Mann, ausgespien durch den Walfisch mit dem großen Schlund, schnell wieder ans Tageslicht. Vielleicht ist es gut, hier darauf hinzuweisen, dass der bekannte Londoner Ichthyologe, Ichthyologie, die Wissenschaft von den Fischen, C.G. Bullinger, glaubt, dass der große Fisch des Jona ein Pottwal gewesen sei. Dieser Fisch lebt in den Gewässern südlicher Breite, wird bis zu 27 Meter lang, hat einen gewaltigen Rachen, der ungefähr ein Drittel seiner Körperlänge ausmacht und einen außerdem noch sehr dehnbaren Schlund, der groß genug ist, einen erwachsenen Menschen durchgleiten zu lassen. Sein Magen ist so groß, dass er leicht 20 Menschen darin aufnehmen könnte. Man hat einmal einen Pottwal gefangen, der einen 5 Meter langen Haifisch in seinem Magen hatte. In diesem Magen herrscht eine Temperatur von 39 Grad, also immerhin noch nicht so warm, dass es der Mensch darin nicht aushalten könnte. Aufgrund dieser Tatsachen nimmt Herr Bullinger an, dass der Fisch des Jona ein Pottwal gewesen sei. Dr. Bullinger teilt folgende Begebenheit mit. Einst wurde durch französische Gelehrte mit zwei Schaluppen Jagd auf einen Pottwal gemacht. Dabei kenterte eines der Boote durch einen Schwanzschlag des Ungeheuers und der Matrose Bartley verschwand in der Tiefe. Es gelang, das Tier zu fangen. Beim Aufschneiden bemerkte man etwas Besonderes in seinem Magen. Man öffnete diesen und der verlorene Matrose kam wie wahnsinnig heraus, nachdem er 2 Tage und 1 Nacht im Magen des Fisches gewesen war. Durch die Magensäure des Seeungeheuers war seine Haut weiß wie Schnee geworden. Von dem Wahnsinn genas er schnell, die weiße Hautfarbe blieb. Ebenso hat einmal ein amerikanisches Schiff auf Pottwale Jagd gemacht. Diesmal schlug ein Fisch, als er verfolgt wurde, das Boot in Stücke und verschlang einen Matrosen. Später kam der Pottwal nach oben und spie den Inhalt seines Magens mitsamt dem lebenden Matrosen aus. Mit großem Interesse nehmen wir diese Begebenheiten zur Kenntnis und halten sie angesichts des Spottes von ungläubigen Menschen für bedeutungsvoll. Als wiedergeborene Christen glauben wir aber auch ohne diese Berichte von Sachverständigen, was Gott uns über Jona im Fisch erzählt, denn sein Wort ist für uns unanfechtbar. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Doch das größte Wunder in dieser Erzählung ist nicht, dass Jona vom Fisch verschlungen wurde und unbeschädigt blieb, sondern dass er geistlich wiederhergestellt herauskam. Wir haben jedoch noch einen weit größeren und zuverlässigeren Beweis dafür, dass im Leben Jonas alles so ablief, wie es uns die Heilige Schrift schildert, nämlich, dass unser Heiland Jesus Christus, Gottes Sohn selbst, uns an diese Geschichte erinnert und sie als Bild für seinen eigenen Tod und seine Auferstehung verwendet. Dies lesen wir in Matthäus 12, die Verse 39 und 40.
Das Schiff verließ den Hafen, fuhr auf das Meer hinaus. Da kam ein großer Sturm auf, sie dachten, es ist aus. Es hört nicht auf zu stürmen, warum passiert das bloß? Wer trägt die Schuld?
Siehe, hier ist mehr als Jona. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf, und woher kommst du? Was ist dein Land, und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer, Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, »Was hast du da getan?« Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, »Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt?« Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, »Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist.« Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, »Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat.« Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Nachzulesen in Jona Kapitel 1. Im Buch Jona finden wir meines Erachtens die ganze Heilsgeschichte Gottes mit der Menschheit in prophetischer Weise vorgezeichnet, angefangen bei der ersten Ankunft Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Wir können darin auch die nationale und geistliche Wiederherstellung Israels sehen. Der Herr Jesus nahm einmal ganz konkret auf Jona Bezug. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten ein Zeichen von ihm forderten, antwortete er ihnen unter anderem in Matthäus 12, Vers 41, »Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona.« Damit traf der Herr sie mitten ins Herz. Immer wenn die Bibel »siehe« oder »wahrlich«, was so viel heißt wie »Amen«, sagt, will der Heilige Geist eine Wahrheit der Heiligen Schrift ganz besonders unterstreichen. Wenn Jesus nun auf sich selber zeigt und sagt »siehe, hier ist mehr als Jona«, dann bestätigt er damit nicht nur die historische Tatsache der Geschichte Jonas, sondern weist damit auf seine alles überragende Persönlichkeit hin. Siehe, hier ist mehr als Jona bedeutet, dass Jesus Christus das größte und höchste Heilsziel der Geschichte Israels ist. Er ist tatsächlich mehr als Jona, denn er ist der König Israels, sagt uns Matthäus 27, Vers 37 und 42. Obwohl Jona alles andere als ein perfekter Mann war, charakterlich schwach, launisch, eigensinnig und ungehorsam, so ist er doch in gewissen Aspekten ein Typus für Jesus Christus. Er ist der einzige Prophet, mit dem sich der Herr so direkt in Beziehung gebracht hat. Indem Jesus das Buch Jona aufgriff, erklärte er damit gleichsam, dass es ein prophetisches Buch ist. Denn als er die damalige Generation des jüdischen Volkes als böses und abtrünniges Geschlecht bezeichnete, sprach er in Matthäus 12, Vers 39, »Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten.« Was Jonas Charakter anbetrifft, ist er auch ein Bild für Israel. Aber der Herr Jesus wird das unperfekte, charakterlich schwache, launische, eigensinnige und ungehorsame jüdische Volk zum höchsten göttlichen Ziel bringen. In Jesaja 53, Vers 10 heißt es, »Weil er sein Leben zum Schuldopfer einsetzte, soll er Nachkommen haben und unbegrenzt in die Länge leben, und die Sache des Herrn wird durch ihn zum Sieg kommen.« Gott kommt durch Jesus Christus mit den Juden und der Völkerwelt zum Ziel. Die ganze Geschichte des Buches Jona ist also nicht nur ein Meisterwerk jüdischer Erzählung, sondern hat tiefen prophetischen Charakter. Dadurch gibt Gott uns einen Fingerzeig auf sein majestätisches Handeln in der Heilsgeschichte und auf seine überragende Souveränität. Durch die krummen Wege Jonas, denn sein Name bedeutet krummer Stock, versetzt Gott gerade Schläge und kommt zu einem über alles triumphierenden Sieg.
Sie fragt
Überblick über die jüdische Geschichte. In Jona, Kapitel 1, Vers 1 und 2 lesen wir: Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Beachten wir, dass es nicht heißt: Und das Wort des Herrn geschah zu Ninive, sondern zu Jona, dem Sohn des Amittai. Damit deckt Gott bereits eine unumstößliche Heilswahrheit auf. Das Buch Jona beginnt mit einem Wort Gottes an einen Juden, genauso wie Gottes Heilsgeschichte mit der Völkerwelt ihren Anfang nahm. Israel ist der Kanal göttlicher Offenbarung, die Quelle der Propheten und der Wegweiser auf Jesus hin. Das jüdische Volk ist das tragende Fundament der Menschwerdung Christi. Ernst Schrupp schreibt dazu: Das Christentum braucht das Judentum, aus dem es erwachsen ist. Diese Wurzel kann es nicht ohne Schaden verleugnen. Machen wir es uns klar, was wir Israel, also dem Judentum, verdanken: Das Wissen um den lebendigen und wahren Gott, denn Gott hat sich in Israel offenbart. Das Gesetz als Hilfe Gottes zum Leben, als Basis der Ethik mit dem Doppelgebot der Liebe. Die gesamte Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments als Gottes Wort für alle. Das Heil für alle Menschen, den Heiland Jesus Christus. Er kommt aus den Juden, Johannes 4, Vers 22 und Römer 9, Vers 5. Und wird wiederkommen nach Zion für Israel und die ganze Welt, Römer 11, Vers 25 und die folgenden. Mit seiner Gerichts- und Heilsbotschaft an die Heiden in Ninive ging Gott über Jona, einen Juden. Es ist in der Christenheit weithin in Vergessenheit geraten, dass das Wort Gottes zuerst an die Juden gerichtet war und dass es über sie an uns vermittelt wurde. In Römer 9, die Verse 4 und 5 heißt es nach der Albrecht-Übersetzung: Sie tragen den Ehrennamen Israeliten. Sie haben die Sohneswürde. In ihrer Mitte ist des Herrn Herrlichkeit erschienen. Ihnen sind die göttlichen Verordnungen zuteil geworden. Sie haben das Gesetz, den Gottesdienst und die Verheißungen empfangen. Ihnen gehören die Erzväter an. Aus ihnen ist der Messias seiner Menschheit nach hervorgegangen, der da ist Herr über alles und als Gott zu preisen in Ewigkeit. Amen. Das ganze Israel wird Gottes erstgeborener Sohn genannt, in 2. Mose 4, Vers 22, in Jesaja Kapitel 1, Vers 2 und in Kapitel 63, Vers 16. So wie Gott Jona berufen hat, um den Niniviten eine Botschaft von ihm zu bringen, in Jona 1, Vers 2, so liegt die ursprüngliche Berufung Israels darin, der Welt das Heil zu bringen, ein Segen für alle Nationen zu werden. 1. Mose 12, Vers 3. Von Gott den Juden gegeben, kam das Wort Gottes genau zur festgelegten Zeit, als der fleischgewordene Christus das erste Mal nach Israel und über Einzelne gerettete, aus diesem Volk zu den Nationen. Johannes 1, die Verse 1 bis 4 und 14. Wie bei Jona gab es auch damals einen Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Jona Kapitel 1, Vers 3. Israel hatte die Berufung, ein Missionsvolk zu sein. Jesaja 49, die Verse 3 bis 6. Doch es hat, wie Jona, zunächst jämmerlich darin versagt. Denn Israel hat als Volk die erste Ankunft Jesu missachtet, wie es geschrieben steht in Johannes 1, Vers 11: Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Zweimal lesen wir in Jona 1, Vers 3: Weg vom Angesicht des Herrn. So ist Israel heilsgeschichtlich gesehen seit rund 2000 Jahren weg vom Angesicht des Herrn, denn ein Großteil dieses Volkes ist blind für ihn. Erstens, Sie waren weg vom Angesicht des Herrn, als Jesus unter ihnen war. Sie haben ihn verstoßen. Zweitens, sie waren weg vom Angesicht des Herrn, als sie 70 nach Christus in alle Welt zerstreut wurden. Statt in Gottes Ordnungen zu wandeln, haben sie ihm immer wieder den Rücken zugekehrt. Sie haben sich mit den Völkern verbündet, blieben aber trotzdem isoliert, wie Jona im Schiff. Dass Jona den Fahrpreis selber bezahlte, Jona Kapitel 1, Vers 3, ist vielleicht ein Bild für die Bündnisse, die Israel immer wieder mit den Nationen eingegangen ist, wobei es letztlich immer draufzahlte. Das Volk stand nicht mehr unter der segnenden, beschenkenden Fürsorge seines Gottes. Wenn Israel dem Herrn den Rücken zukehrte, musste es die Rechnung immer selber bezahlen. So verlor es zum Beispiel die Opfer. Zweimal hat dieses Volk auch den Tempel verloren. Dieses Weg vom Angesicht des Herrn zeigt, wie Israel im Laufe der Geschichte blind geworden ist. In Jona Kapitel 1, die Verse 4 und 5 heißt es weiter: Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Hier sehen wir Israel prophetisch im Völkermeer, außerhalb seines Landes. Immer wenn sich die Juden außerhalb ihres Landes nicht mehr unter Gottes Führung unter die Völker begaben, kamen sie selber in große Not und wurden zu einer großen Not für die Nationen. Dennoch waren sie auch stets ein Zeugnis für den lebendigen Gott. Obwohl Jona sich ganz unten im Schiff aufhielt, versteckt und isoliert, konnte er doch nicht unentdeckt bleiben. So ist es auch den Juden ergangen. Die Israeliten haben sich in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder unter den Nationen versteckt. Sie haben ihre Namen gewechselt, um nicht erkannt zu werden. Aber sie konnten nie verborgen bleiben. Über Jona heißt es dann weiter, in Kapitel 1, die Verse 6 und 7, Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen.« Und sie sagten einer zum anderen, »Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft.« Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Israel wird und wurde immer verspottet und für das Unglück der Völker verantwortlich gemacht. Das Los hat die Juden stets am unglücklichsten getroffen. Wir lesen dann in den Versen 8 bis 11, Da sagten sie zu ihm, Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, Ich bin ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, Was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Trotz allem Unglück, trotz aller Not und Isolierung ist das jüdische Volk immer, gewollt oder ungewollt, ein Zeugnis für die Völkerwelt gewesen, eine Botschaft bzw. ein Beweis Gottes, ein Bekenntnis für den Schöpfer Himmels und der Erde. Die Juden konnten ihre Identität nie leugnen. Wer mit Israel bzw. dem Judenvolk konfrontiert wurde, wurde auch immer Gott selbst gegenübergestellt. Das Hebräertum konnte nicht verborgen bleiben. Ja, vor ihm sind die Völker erzittert, selbst wenn sie Hand daran legten. Die Hebräer sind und bleiben unter allen anderen Völkern ein besonderes Volk. Als die Schiffsleute fragten in Vers 8, »Von welchem Volk bist du?« Und Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer, in Vers 9, heißt es in Vers 10, da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht. Die Welt ist wegen dieses Volkes immer ins Wanken geraten, erzittert. Denken wir nur an die einstigen großen Reiche Babylon, Ägypten, Rom und an das Nazireich.
Da nahmen sie den Jona und warfen ihn ins Meer. Der Wind hört auf zu toben, das macht allein der Herr. Ein großer Fisch verschlang ihn, er kam in große Not. Drei Tage und drei Nächte fühlt er sich fast wie tot. Jona, geh, Jona, geh, Jona, geh, Jona, geh nach Ninive. Lauf nicht fort, lauf nicht, glaub dem Wort. Jona, komm, steh auf und geh. Gewalten und auch Tiere gehorchen Gottes Wort. Der Fisch spie Jona ans Land und schwamm dann wieder fort. Der Herr hat mich errettet, ich will gehorsam sein. Ich predige das Wort nun, geh in die Stadt hinein. Jona, geh,
Jona, geh,
Jona, geh,
Jona, geh nach Ninive.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den ersten Teil des Taschenbuches Prophetische Hinweise aus dem Buch Jona von Norbert Lied. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.